Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. In der heutigen Folge begrüße ich einen Gast, den Comedian, Autor und Bowie-Fachmann Hennes Bender. Mittlerweile kann man auch sagen Rolling Stone-Autor, denn Hennes bespricht für die kommende Rolling Stone-Ausgabe den neuen Film von Brad Morgan, Moonage Daydream, eine Doku über das Leben David Bowies. Hennes und ich kennen uns nicht nur deshalb, weil wir beide Fantasy-Film-Fans sind, sondern auch durch unsere Liebe zu David Bowie. Als Hennes meine Bowie-Titelgeschichte im Juni las, haben wir uns zugleich darüber ausgetauscht. Dass er ein Bowie-Spezialist ist, merkte ich auch, als er auf einige Fehler in der Fotozuordnung meiner Story hinwies. Grund genug, mich heute mit ihm über Moonage Daydream auszutauschen. Hennes, schön, dass du da bist und willkommen.
Hallo Sasan, danke schön. Das mit dem Rolling Stone Autor geht natürlich runter wie Butter bei mir, weil das ist ja schon so ein kleiner Traum, so ein bisschen so. Ich habe ja vor einem Jahr eine Geschichte geschrieben über den damals anstehenden James Bond, No Time to Die, obwohl ich ihn noch gar nicht gesehen habe. Und das war schon toll. Also ich fühle mich wie so ein kleiner Cameron Crowe hier bei euch ein bisschen.
Oh, sehr gut. Das freut mich und das wird sicherlich auch weitergehen. Auch wenn sich bei dem heutigen Gespräch herausstellen wird, dass wir beide zum Teil unterschiedlicher Meinung sind bei der Doku. Ich neige schon dazu, das so spiegelmäßig als Streitgespräch zu benennen, wo man sich der auch nicht mal streitet, sondern einfach nur unterschiedlicher Meinung ist. Vielleicht kannst du mir mal eine Sache zu Beginn verraten. Ja. Als du den Film gesehen hast, hast du oder was ist diejenige Neuheit oder diejenige Einsicht an David Bowie, die dir gekommen ist, die du vorher nicht gehabt hast?
Gar nichts. Also ich wusste schon vorher alles, aber du hast eine Sache gesagt bei der Anmoderation über den Dokumentarfilm. Und da glaube ich, müssen wir uns direkt mal unterhalten, weil es ist, glaube ich, auch kein wirklicher Dokumentarfilm. Es ist also was Brad Morgan da gemacht hat, ist seine ganz persönliche Herangehensweise an, ich würde jetzt auch nicht sagen, an das Phänomen, das sind ja alles sehr ausgetretene Pfade, die man sich da beschreibungsmäßig, formulierungstechnisch da bei Bowie immer aus den Fingern saugt, so das Chamäleon und so, das trifft es ja alles nicht. Ein Chamäleon verschwindet ja vor dem Hintergrund und Bowie hat ja eigentlich das Gegenteil gemacht. Ich fand einfach, dass, was Brad Morgan gemacht hat, eine Art und Weise heranzugehen an diesen Künstler, der Bowie auch sehr nahe kommt, denn allein von der Technik. Denn Bowie hat ja diese Cut-Up-Technik benutzt, die er sich ja von William Burroughs abgeschaut hat für seine Texte und halt auch später mit Eno, mit diesen Karten, die Eno da jetzt nicht gelegt hat, tarotmäßig, sondern auf denen ja mehrere Sachen drauf waren und sie sind ja ganz frei assoziativ an das Thema rangegangen, an das Thema Songwriting und so geht, wie ich finde, Morgan halt auch an das Thema David Bowie ran. Also das so schnipselmäßig und puzzlemäßig, collagenmäßig, das habe ich in der Form einfach noch nicht gesehen. Wir haben jetzt sehr viele Bowie-Dokumentationen gesehen, vor allen Dingen natürlich die drei Dokumentationen Five Years, The Last Five Years und dann noch dieses Finding Fame. Und das war ja eigentlich eine sehr konventionelle Art und Weise der Musik- und der Rockmusik-Dokumentation. Wir reden ja davon von Talking Heads, also von nicht von der Band, das wäre auch schön gewesen, aber von Leuten, die Bowie kannten und Kollaborateuren und Freunde von ihm, die dann quasi so in die Kamera beziehungsweise so leicht neben die Kamera sprechen und dann so erklären, wie sie das alles empfunden haben. Und das ist halt bei Moonage Daydream nicht der Fall.
Also gerade wo du von den Talking Heads sprichst, ich habe es ja schon angedeutet, ich bin vielleicht, was das angeht, als Zuschauer einer Dokumentation ein wenig zu konservativ, aber mir fehlt in solchen Fällen da die Leitung. Also ich will praktisch richtig an die Hand genommen werden. Es ist so, diese Art des Zusammenschnitts, dass man die Protagonisten selber sprechen lässt oder einen im Mittelpunkt, das wurde so ein bisschen en vogue, als der Senderfilm rauskam. Der Amy Winehouse-Film war auch schon ähnlich strukturiert. Brad Morgan hat das ja mit Cobain nicht ganz machen können, weil bei Montage of Heck ja nicht ganz so viel Audio oder selbsterklärendes Material von Cobain zur Verfügung stand wie hier. Aber Also ich kam so ein bisschen sprachlos aus dem Kino zurück, weil es war irgendwie interessant zu sehen, wie David Bowie funktioniert und wie er sich selber versteht. Aber es hat mir nichts gebracht, wenn ich den Menschen Bowie dadurch gesehen habe, ohne ihn selber besser zu verstehen. Das hat für
Ja,
mich so ein
ich.
bisschen, das war so ein bisschen, er selber, also Bowie hat ja ganz oft irgendwie, und da kamen auch diese Bilder des Universums ins Spiel und der Planetenkonstellation und dass er sagt, das Beste im Leben ist Chaos. Wir alle wollen eigentlich im Grunde genommen eine feste Struktur, so ein Determinismus sogar, aber Chaos ist eigentlich viel besser. Das ist ja eigentlich etwas, was dieser Film auch gut widerspiegelt,
Ja.
aber ich möchte in der Dokumentation eigentlich sehen, gut, das klingt immer so überheblich zu sagen, ich selber habe dabei nichts gelernt, weil man dann ja damit proklamiert, schon extrem viel über ihn zu wissen. Aber ich glaube, man fühlt sich ihm dadurch nicht unbedingt näher, aber das war auch nur mein Eindruck.
Ja, das ist natürlich, du sprichst ein großes Problem an. Es ist eigentlich kein Problem, es ist eigentlich was total Gutes. Denn es gibt verschiedene Arten und Weisen, sich einem Künstler zu nähern. Und wir alle wollen jemanden wie, sagen wir mal, wie Bowie, der ja nicht mehr lebt, dem wir nicht mehr nahe kommen können. Wir können nicht mehr mit ihm reden. Wir wollen dem so ein bisschen nahe sein. Und das, ich glaube, wofür Brad Morgan sich entschieden hat und auch in aller Konsequenz ist, zu sagen, okay, was hat ihn bewegt, kreativ zu sein? Wo war der Moment der Kreativität? Was ist das? Was ist da jetzt? Und diese ganzen persönlichen Sachen, die so gegen Ende, leichter Spoiler, so dazukommen, die werden dann so ein bisschen ausgeblendet, weil wir das alles schon hatten. Wir hatten das alles schon, wie gesagt, durch diese Dokumentation, aber sowas wie das jetzt, das hatten wir in dieser Form, mit dieser Vision, mit diesen Bildern und vor allen Dingen auch mit diesem Sound bisher noch nicht gehabt. Also ich rede jetzt nicht nur von der Abmischung, die absolut fantastisch ist, sondern halt auch wirklich von diesen Schnipseln, von der Komplementierung und Gegenstellen, von den Kontrasten, die in diesem Film vorkommen. Also dass du Bilder aus den 80ern siehst, die ganz bewusst mit Musik aus den 70ern entgegengestellt werden, aber auch
Ja, aber das
durch
verstehe ich
die
überhaupt nicht. Wieso, was ist denn, also wäre das auch in Bowies Sinne gewesen, dass man Material von ihm zeigt, von, ich weiß nicht, war das Let's Dance und dann sieht man ihn auf der Isola-Tour von 77 stattdessen tanzen. Also ich verstehe das, dieses Konzept dahinter nicht. Das ist ja,
Naja,
du weißt doch auch gar nicht, ob das in Bowies Sinne gewesen wäre, dass das einfach so zusammengeschnitten wird, oder?
das wissen wir alle nicht, was in Bowies Sinne gewesen wäre. Also wir alle wissen ja, dass Brad Morgan Zugriff hatte auf das Archiv und dass das alles auch abgesegnet worden ist von dem Estate von Bowie. So, das wissen wir. Was in Bowies Sinne ist, ist jetzt erstmal auch scheißegal. Wenn wir Musiker oder Künstler haben, die sagen, pass auf, mach sowas in meinem Sinne, dann kommt sowas raus wie Rocketman oder wie im schlimmsten Falle wie Bohemian Rhapsody. Ja, also Rocketman fand ich auch gelungen als Film, also als Musical, als Ansatz, auch um einiges mutiger als Bohemian Rhapsody, aber bei Bohemian Rhapsody habe ich mich als Queen-Fan auch schon gefragt, sag mal, also entweder ihr erzählt mir das jetzt richtig, in der richtigen Reihenfolge oder halt nicht. Und diesen Anspruch hat Moonage Daydream gar nicht.
Aber was
Dadurch,
hast du denn
dass
davon, wenn ein Film das Enigma in Anführungszeichen David Bowie feiert und der Film selber auch ein Enigma bleibt?
Das ist doch, ist das nicht das größte Kompliment, was man diesem Film machen kann,
Ja.
ist, dass du selber davor sitzt und nicht genau weißt. Er gibt dir ja keine Antworten. Er stellt dir Fragen, er bietet dir etwas an. Und das Puzzle, das musst du selber in deinem Kopf zusammenfinden. Und als jemand, das weiß ich von dir halt auch, der jetzt so genau weiß, pass auf hier, die Isolatur, das war übrigens 78 und nicht 77 und es war Isola 2.
Entschuldigung. Ah, okay.
Klugscheißer-Modus. Es ist total schön, wenn wir uns
Ja.
gegenseitig dann verbessern.
Mist, hoffentlich ertappe ich dich gleich noch, aber es ist wahrscheinlich unmöglich, weil du eigentlich in der
Nein, das
Regel,
ist.
du bist halt auch so ein Zahlenfreak wie ich und dann ist es natürlich umso schlimmer, wenn man dann daneben liegt, aber da wirst du jetzt
Nein.
wahrscheinlich extrem drauf achten.
Aber merkst du was? Es ist scheißegal. Es ist scheißegal, ob es 78 war und ob es die Isola 2 Tour war und ob du bei dem Lied Let's Dance die ganzen Dance-Moves von Bowie zusammengeschnitten siehst, das habe ich auch noch nicht gesehen. Und ich saß da im Kino und dachte, natürlich, klar, du musst diese ganzen Dance-Moves, all die Sachen, die er gelernt hat bei Lindsay Camp, diese ganzen Pantomimen-Geschichten, die er immer und immer wiederholt hat, hier den Spaceman mit den Augen und dieses, weißt du, diese Sachen einfach mal zusammen mash-uppen und dann mal so geballt mal in dieser Let's Dance-Sequenz zusammenführen. Was du meintest mit der Serious Moonlight Tour mit den 80er Jahren, es gibt also, wollen wir mal so ein bisschen uns auf Spoiler-Terrain begeben.
Ja, das können wir
Es
machen. Wir kündigen es ja an und FFK-mäßig weiß man sowieso an und ich neigen auch mal dazu, und der Fan ist Bender das auch. Zumal man kennt ja das Leben David Bowies. Man wird ja, glaube ich, nichts verraten an Überraschungen. Naja, gut, okay. Earl's Court, darauf hattest du mir ja schon hingewiesen. Ich habe dann
Ja,
nochmal bei
ja.
YouTube nachgeguckt, dass dieses grainy Material, was da auf YouTube zu sehen ist, das ist ja unfassbar, wie die das jetzt optimiert haben,
Das
ne? Also das ist
war der
wahrscheinlich
Mo
anderes Material wahrscheinlich sogar.
Nein, nein, das ist der Moment,
Irre.
das ist der Moment, wo ich wirklich eine sehr starke, oh Gott, körperliche Reaktion hatte im Kino und zum Glück zwischen zwei Freunden saß, die mich da auch ein bisschen wirklich an die Hand genommen haben, weil ich habe das nicht verpackt. Ich habe diese Bilder als Bowie-Fan. Siehst du natürlich gerade auch nach seinem Tod, hast du alles gesehen, was auf YouTube ist. Jedes Konzert, jeder Bootleg und so weiter. Und dann siehst du dieses Konzert, was ja rausgekommen ist, ich glaube, es ist Welcome to the Blackout, dieser finale Abend der Isolatour 78 in London im Earl's Court. Und dann siehst du das in dieser Qualität und du siehst, Moment mal, der hat das alles filmen lassen mit mehreren Kameras, mehreren Einstellungen. Das war vielleicht sogar geplant, dass das ein Konzertfilm ist. Und das sehen wir jetzt. Und diese Möglichkeit, die sich da jetzt eröffnet, ja, die sich da auftut, wir könnten vielleicht dieses komplette Konzert irgendwann mal bekommen, ja, in dieser Qualität, die wir jetzt gerade sehen. Man hat ja wirklich das Gefühl, der steht vor dir.
Zumal man
Und
ja auch sagen muss, entschuldige, zumal ich auch sagen muss, diese Band, die er von 76 bis 80 gehabt hat, ne, das war auch eine extrem ästhetische Band. Also es gibt ja so Aufnahmen der Totalen, in denen du alle sechs siehst. Sechs sind das, glaube ich, ne?
naja, er hat 76 und 78, er hat ja eigentlich nur Dennis Davis und George Murray mitgenommen,
Ach
also
so.
die
Ja. Aber Carlos Alomar
Schlagzeug.
war doch die ganze Zeit dabei.
Carlos Alomar war natürlich dabei. Carlos
Ja.
Alomar war natürlich dabei. Das ist auch so. Ja, Carlos Alomar ist ja selbstverständlich, der ist ja immer dabei. War er nicht immer, aber da ist natürlich Carlos Alomar dabei. Aber gerade die 78er-Tour, die ist ja auch sehr oft dokumentiert worden, auch nicht nur durch Bootlegs, sondern auch durch offizielle Sachen. Von der 76er-Tour, da haben wir relativ wenig richtig gute Aufnahmen, also sowohl audio- und videomäßig.
Es gibt ein paar Soundchecks auf YouTube, glaube ich, ne? Und
Ja.
es gab dieses Konzert, das dieser Station-to-Station-Box von, keine Ahnung, 2015 oder so vielleicht irgendwie beigelegt war, dieser großen Box. Da hatte man ein Konzert mit dabei. Aber sag mal, Carlos Alomar, ne? Wenn
Ja.
der Warszawa da dirigiert, das ist doch Quatsch, oder? Der muss doch nicht
Nee,
wirklich dirigieren. Also das
nee.
ist doch eine Show.
Das weiß ich nicht. Das kann sein, dass das eine Show war. Aber überleg mal, der kommt raus und die fangen mit Wasauer an. Einfach, ne? Ich meine, das muss ja der Hammer gewesen sein für jetzt jemanden, der jetzt irgendwie nur die Ziggy Stardust oder die, weiß ich nicht, Heroes gerade gehört hat. Das ist schon, glaube ich, das ist schon ein Gag, denke ich mal auch. Aber ich glaube, bei so einer Band ist es nicht verkehrt, jemanden zu haben, der das dirigiert. Carlos Alomar wäre jemand auf jeden Fall, der mal auch was über Bowie schreiben könnte. Ich hatte das große Vergnügen, mal mich mit Adrian Belew ein bisschen zu unterhalten bei einem Auftritt, also nach einem Auftritt von ihm, auch vor allen Dingen über Lodger. Und da sind einfach Sachen noch möglich. Der bisherige Biograf von Bowie ist eigentlich Visconti. Visconti hat ein Buch geschrieben, Bowie, Bolan and the Brooklyn Boy. Das ist eigentlich das, was einer offiziellen Bowie-Biografie am nächsten kommt, von jemandem, der wirklich auch dabei war. Jemand, der ihn auch wirklich kannte. Und das ist aber auch wieder was anderes als der Film. Wir gehen jetzt wieder woanders hin. Lassen wir noch kurz über Serious Moonlight reden, über diese Sequenzen, wo viele ja Bowie auch erst entdeckt haben, mit Let's Dance, mit dieser Stadiontournee 1983. Brad Morgan macht Folgendes: Er zeigt diese Bilder und lässt dazu, ist es Subterraneans? Ist es, glaube ich, ist es was von Low laufen?
Also Weeping Wall läuft nicht, das läuft, glaube ich, überhaupt nicht. Das ist immer so eins von dieser Instrumentalpassagen der zweiten Low-Seite, das immer so ein bisschen untergegangen ist, leider das Stück. Das
Er
hätte
hat es
fast noch
auch
besser.
2002, glaube ich, nicht gespielt,
Nee,
obwohl
hat
er
er
die
auch nicht. Das
Konzerte.
ist das einzige Low-Stück, was er nicht gespielt hat, ne?
Naja, er hat ja mit einigen seiner Songs auch Probleme gehabt. Zum Glück hat er Weeping Wall ja nicht irgendwie selber gecancelt, so wie Too Dizzy von der 87er von der Never Let Me Down,
Ein guter Song.
was ich nochmal neulich gehört habe. Der Song ist völlig in
Ja,
Ordnung.
der ist in
Es ist
Ordnung.
kein Meisterwerk, aber es ist für die Zeit ist es völlig in Ordnung.
New York's
Könnte
a
man sich.
Love ist schlechter.
Ja,
Oder?
New York, ja. Es sind, also die Never Let Me Down ist besser als ihr Ruf,
Finde ich auch.
vor allen Dingen auch durch die durch den neuen Mix. Das gibt dem Ganzen auch das zum Beispiel, weißt du? Da wird etwas Neues gemischt. Die alte Version ist immer noch da, ja. Es ist nicht wie bei Star Wars, ja, wo George Lucas gesagt hat, nein, es gibt die alte Version nicht mehr. Ihr kriegt jetzt meine verschlimmbesserte, digitalisierte Version. Wir alle sitzen ja, aber was ist mit der alten Version? Die gibt's nicht mehr. So, das ist bei Bowie anders. Und dann kommt die Sequenz von der Glasspider-Tour und die wird dann untermalt mit, nee, ich spoiler jetzt mal nicht, mit einem sehr, sehr zentralen Song von Ziggy Stardust. So, und ich saß da und dachte, natürlich, das ist nichts anderes. Dieser Song beschreibt nichts anderes, als was Bowie in diesem Moment macht. Und bei welchem Künstler kann man denn sowas machen? Eine Filmaufnahmen nehmen aus einer Ära und die mit einem anderen Song
Da
karikaturieren
habe ich
quasi.
aber, da habe ich aber eine Befürchtung oder eine, beziehungsweise eine andere Deutung. Ich glaube, dass da ein bisschen viel Suggestion von Brad Morgan mit dem Spiel ist, denn den umgekehrten Fall, einen Never Let Me Down oder Tonight Song zu nehmen und damit die Frühphase zu illustrieren, das macht er nicht. Und ich glaube, das liegt daran, dass er dieses als schlechter geltende Material der späten 80er einfach unterschlagen möchte. Ich glaube, dass das der Grund ist.
Jetzt würde ich aber mal überlegen.
Also
Nehmen
Day
wir
in,
mal.
Day out wird nie in den 70ern gebracht. Ne,
Oh, jetzt hast du aber das
ja,
Totschlagargument nicht
ja,
gebracht
aber
mit
es
Day
ist,
in, Day
ja,
out.
aber es ist ja so, es wird auch nie Blue Jean eingespielt, als es irgendwie um Ziggy Stardust geht.
Ich
Also
glaube, da
es
ist
wird
ein.
immer nur von, ist immer nur, es wird immer nur zurückgeguckt und dann altes Material in die Gegenwart geholt. Es wird aber nie die Gegenwart oder Zukunft genommen, um einfach was Altes zurückzublicken, weil das Material als schlechter gilt.
Meinst du, er hätte sich den DeLorean schnappen sollen und dann wieder zurück in die Vergangenheit?
Ich weiß, ja,
Das
aber
wäre
guck mal.
interessant gewesen. Das wäre ein anderer Film. Vielleicht ist da noch was im Busch. Das ist natürlich, ich habe mal mit einem Freund zusammengesessen, mit meinem Freund Freddy Hormuth, mit dem ich ja auch einen Bowie-YouTube-Kanal gemacht habe, jedes Album besprochen, Telecolic Bowie. Und da haben wir gesagt, lass uns doch mal einen Song und den anderen zusammensetzen, wie die so korrespondieren. Das hat Bowie ja auch gemacht. Er hat ja, wie gesagt, ne, die Low gespielt, komplett gespielt auf der Heathen-Tour. Und er hat bei der 78er, bei der Isolor-Tour sehr, sehr, sehr viele, fast komplett eigentlich Ziggy Stardust gespielt. Also irgendwie 7 Songs. Da hat auch jetzt keiner mitgerechnet.
Und es war eine frühe Zeitpunkt, um dieses Album auszugraben. Man muss sich überlegen, es lagen ja
Das
gerade
war
mal so
früh.
6 Jahre dazwischen
Ja,
und der hat da schon
ja.
diese alte Figur wieder ausgepackt und die in diesen
Ja.
Zugabenteil auch
Naja,
verfrachtet, ne?
er hat nicht die Figur ausgepackt, er hat die Songs
Ja, aber die
ausgepackt.
Songs, genau.
Er hat die Songs, er hat als er selber die Songs gespielt, hat gesagt, pass auf, die Songs sind immer noch gut, aber ich bin das nicht mehr. Ja, und die Leute standen, er steht da in diesem Matrosenanzug, in diesen unglaublichen Hosen, ja,
Ja.
und singt diese Songs und diese Songs bekommen eine andere Bedeutung, die bekommen eine andere, fast schon eine andere Vehemenz. Und das macht, finde ich, Morgen halt auch in diesem Fall.
Das ist auch eine Sache, die man bei, entschuldige, ganz kurz, die man bei Isola oft vergisst. Das war eine sehr farbenfrohe Tour auch. Ne? Das sieht man
Ja.
in den Kostümen, diesen Sailor-Dingsen und
Ja.
wie er sich in die Band kleidet. Also alle denken natürlich bei Low and Heroes nur an Grau und Schwarz und Berlin, aber das hat die Tour eigentlich nicht widergespiegelt.
Ja. Und ich glaube, was du gerade andeutest, das könnte ein anderer Film sein. Das könnte ein anderer Film werden. Ich meine, man muss ja auch überlegen, Brad Morgan saß da und hatte dieses ganze Material. Was machst du jetzt damit? Was machst du damit? Und er hatte freie Fahrt. Er hat freie Fahrt ins Wochenend. Wir machen das jetzt und er macht das jetzt so, wie er will. Ich glaube, der Film hätte 9 Stunden lang sein können. Da könnte noch ein Film kommen. Vielleicht, Brad Morgan hat ja meinen Tweet geliked bei Twitter. Ja, vielleicht kann ich ihm mal schreiben, pass mal auf, wende noch mal, ich hätte eine Idee, beziehungsweise mein Kollege Sasan vom Rolling Stone, der deinen Film nicht so gut fand, hatte die Idee. Vielleicht macht er
Noch
das ja.
besser. Ja. Dann kriegen wahrscheinlich die Kollegen aus Italien vom Rolling Stone dann auf den Deckel oder so, solange wir das da nicht sind.
Nein, man
Aber
weiß
ja,
es nicht.
du, aber Hennes, ich meine, das ist doch, also würdest du denn nicht, oder findest du denn nicht, dass es ein bisschen eine Gefälligkeitsarbeit von Brad Morgan ist, dass er ganz bestimmte Kapitel, wir haben es ja schon angedeutet, einfach überspringt? Also Tin Machine, ne? Das ist etwas, was von den Bowie-Boxen übersprungen wurde. Das ist etwas, was Bowie am Ende abgelehnt hat. Das ist etwas, was kein Fan mag. Aber es ist natürlich für seine Entwicklung wichtig. Du hattest du vorher schon gesagt, der Film würde sonst wahrscheinlich zu lange gehen. Aber im Grunde genommen folgt doch die Auswahl der Sache so also einem Safe Path. Also im Grunde genommen geht da eigentlich nicht schief, was da passiert. Ja. Andererseits werden bestimmte Sachen, wie hier die Fliege in der Milch aus Craig Ector, das sind wieder
Ja.
eingebaut, das kennen wir eigentlich alle schon. Und dann aber auch so komische, also das Album Station to, also das ist ja, man kann es ja doof oder schlecht finden. In so einer blöden Doku wird dann irgendwie wie in so einer Screwball-Komödie, irgendwie so schnell drehend so ein Plattencover gezeigt und dann steht irgendwie Hero 77, es werden ja eigentlich kaum Albumtitel genannt, ne? Aber dass es wirklich überhaupt wenig Verweise auf Young Americans gibt, der Song auch nicht, oder Fame, seine erste Nummer 1, das finde ich irgendwie so eine sehr eklektische Auswahl, ne? Oder da, dass dann Station to Station halt irgendwie auch so unterpräsentiert wird. Das ist eigentlich, das kann ich bei einem Film, der 140 Minuten geht, eigentlich nicht richtig verstehen.
Ja, das spricht jetzt natürlich sehr, sehr für dich. Und wir sind beides große Bowie-Fans. Und ich glaube, dieser Film, ein Film, also ich finde ihn schon einfach, er geht den richtigen Weg zu sagen, pass auf, ich muss jetzt sowohl Leute, blödes Wort, abholen, die Bowie jetzt erstmal kennenlernen wollen. Denn ich finde, es ist ein sehr guter Film, um Bowie jetzt mal überhaupt so diese Essenz erstmal so zu erfahren. Ich glaube, das ist eher eine Erfahrung, die man hat, als etwas Dokumentarisches. Wir als Fans stehen da natürlich und sitzen da und denken, ach, nicht schon wieder die Fliege in der Milch. Ist natürlich ein wunderbarer Moment. Oder der Moment, wo er in New York irgendwie zugeguckt, Paranoia kriegt. Das kennen wir alles schon. Da denke ich irgendwie, nein, zeig mir mehr, was ich noch nicht gesehen habe. Zeig mir hier mehr hier Jeff Beck beim letzten Ziggy Stardust-Konzert. Das haben wir noch nicht gesehen. Das will ich sehen. Wir haben einen anderen Anspruch als jetzt der normale Kinogänger oder die normale Kinogängerin. Aber auch die müssen mit dem Film irgendwie was anfangen können. Auch da wieder, Brad Morgan ist eigentlich der Künstler, der sich entschieden hat, ich mache das und das mache ich nicht. Was wir davon halten, ist eigentlich so ein bisschen egal, weil wir sehen das, wir sind eingeladen, wir dürfen das sehen, wir können da auch eine andere Meinung zu haben, aber so diesen Anspruch, ne, komplettes Bild zu machen, gerade von Bowie, das ist zum Scheitern verurteilt. Und lass mich noch mal kurz zu Young Americans und zu Tin Machine was sagen. Young Americans ist ja dein Baby, das magst du ja. Ich bin da nicht so ein großer Fan von. Das war auch ein wichtiger Moment, ganz, ganz sicher, ganz richtig auch. Bei Tin Machine denke ich, da ist irgendwas im Busch. Irgendwas ist da, ob das jetzt an Bowie selber gelegen hat. Vielleicht müsste man Reeves Gravells noch mal fragen, mit dem er ja noch weitergearbeitet hat, noch die ganzen 90er über. Aber Tin Machine ist eigentlich eine eigene Doku wert oder müsste eine eigene Doku sein. Vielleicht kommen wir da irgendwann hin. Was du auch sagtest, die Box fehlt ja auch noch.
Ja, ich weiß es nicht. Also andererseits, man kann ja vielleicht davon ausgehen, dass Bowie vor seinem Tod noch aktiv an der, sozusagen einem Mythenschatz oder an dem, was an Boxen veröffentlicht wird, noch gearbeitet hat und dass vielleicht deshalb er auch bewusst einfach dieses, ich glaube wirklich, dass er es bewusst aussparen wollte. Auf der anderen Seite, klar, jeder hat ja auch den Anspruch halt, irgendwie seinen Helden nicht fallen zu sehen und diese beiden Alben, die halt einfach nicht so hoch gutiert wurden, sei es von ihm oder von den Fans, vielleicht will man auch einfach ein schönes Bild von Bowie sehen. Ich fand halt, dass er, auch wenn er diese Figur, die er auf diesem Rockquartett da vorne abgegeben hat, nicht selbst benannt hat oder dem irgendwie selber sozusagen einen Kunstnamen gegeben hat, dass es trotz allem doch wert gewesen wäre, diesen Rockstar da zu sehen. Zumal man doch relativ viel Gegenschnittenmaterial von 1990 auch sieht. Ne? Also man sieht diesen Bowie, diesen Schwarz-Weiß-Bowie mit seiner blondierten Frisur, diesen hochtupiert, leicht hochtupierten und diesem Brechtartigen Station-to-Station-Bowie erinnernden 1990er-Bowie doch relativ oft in Schwarz Schwarz-Weiß-Aufnahmen.
Ja, weil es gibt ja diese Aufnahmen von, das ist ja von der Sound and Vision Tour, wo ja
Ja.
diese Videoaufnahmen, die dann auf so eine Gaseleinwand projiziert worden ist, das war ja seine Rüschenphase, ne? Er hatte
Ja.
diesen Bouffant, diesen hochtupierten und dann hat er sein Hemd mit diesen Rüschen, das war alles so ein bisschen bizarr. Davon hört man übrigens auch nichts. Die ganze Sound and Vision Tour ist ja nur durch Bootlegs dokumentiert, weil sie einfach auch nicht besonders gut war. Einfach, die haben da wirklich die Songs runtergerotzt, sozusagen. Ich habe sie trotzdem dreimal gesehen. Ich verstehe deine Not, was mit Tin Machine ist. Und das ist wirklich noch ein Thema, da müssen wir noch mal drüber reden. Also mit wem auch immer. Aber als ich den Film gesehen habe, habe ich gedacht, nee, das hätte da jetzt so nicht reingepasst. Das sind Momente, die nicht reingepasst hätten. Aber wenn du so ein Wust an Material hast, was machst du da? Du musst dich für irgendwas entscheiden, weil sonst wird's total chaotisch. Und der Film ist ja schon Chaos,
Aber
ne?
was glaubst du denn steckte hinter der Entscheidung Brad Morgans, selbst bei solchen Sachen wie dem Bowie Bash von 97, ihn nur mit Space Oddity Solo zu zeigen und generell relativ wenige seiner Mitstreiter ins Bild zu holen. Also man sieht ja auch nicht Iggy Pop, ne? Was ja sehr naheliegend gewesen wäre. Man sieht natürlich ab und zu, wenn er mit den Spiders auf der Bühne steht, sieht er natürlich irgendwie Mick Ronson. Also man sieht natürlich schon wichtige Leute am Rand. So, aber es werden eigentlich selten, gut, man sieht Tina Turner als Beispiel dafür, was 84 mit der Pepsi-Werbung da schiefgelaufen sein soll, aber man sieht doch relativ selten die Musiker, die für ihn wichtig gewesen waren. Ne?
Pepsi-Werbung war 87, egal.
Naja. Ach ehrlich, die haben das, achso, da haben die gar nicht Tonight, da haben die nicht Tonight gesungen bei der
Nein,
Pepsi-Werbung?
Nein, bei der Pepsi-Werbung haben sie eine Version von Modern Love gemacht. Das war die Pepsi, Pepsi hat doch die Glas bei der Tour gesponsert, ja.
Ah ja, sieh an. Ja.
Unnützes Wissen, aber so ist es.
Das heißt, warte mal, das heißt, die haben sich parallel Michael Jackson und David Bowie geleistet und da hatte der jeweils andere Seite nichts gegen, ja?
Nee, das scheint ein Gentleman's Agreement gewesen zu sein,
glaube ich,
unter dem Ja, da sieht er schon, 87 war auch Bad, aber Bad kam, glaube ich, erst im Herbst raus.
Bad kam Oktober, ja. Nee, August kam Bad.
Ich glaube, das ist, weil du das sagst, auch mit den Kollaborateuren und das erklärt dann wahrscheinlich auch Tin Machine. Ich glaube, sieht man Eno irgendwann mal? Ich weiß
ja,
nicht.
Ja, ja, man sieht, ich hab auch darüber nachgedacht, man sieht ihn im Studio sitzen, am Regler, als Bowie seine Lederjacke in den Hansa-Studios trägt. Da sitzt er da rum.
Ja, also ist, glaube ich, wirklich eine Konsequenz zu sagen, nee, es kommt nur Bowie zu Wort. Und du hörst eigentlich auch nur Bowie, bis auf einmal, wenn Lazarus eingespielt wird, das singt dann tatsächlich Michael C. Hall. Das ist von dem Lazarus-Soundtrack. Das ist mir aufgefallen. Und ansonsten hat Brad Morgan sich, glaube ich, dafür entschieden, eben nicht diese Talking Heads-Sache zu machen. Wir reden jetzt nicht über die Leute, mit denen er gearbeitet hat, weil dann könnte es sein, dass sich vielleicht jemand ausgeschlossen fühlt, keine Ahnung. Und im Prinzip ist es eigentlich nur konsequent, dass diese Leute nicht vorkommen. Gegen Ende wird es ein bisschen, gibt es so einen Zeitraffer so ein bisschen, aber dann sieht man auch mal kurz einen Ausschnitt von Labyrinth, aber wie gesagt, vor diesem Berg zu stehen, vor diesem Berg von Kunst
aber,
und Musik.
Ja, aber warte mal, wer war denn, das ist mir hängen geblieben. Es gab eine Stimme aus dem Off, als Bowie zu Liveaid auf die Bühne geht. Und dann sagt diese Stimme irgendwie, he was not ahead of the game anymore. Also er hat nicht mehr das Feld angeführt, sondern man hat gemerkt, dass es zu viel wurde von allem. Wer war das denn nochmal? Das war eine Stimme. Und da dachte ich, habe ich zugehört, habe ich gesagt, okay, alles klar, da bin ich dabei. Das kann ich nachvollziehen, das sehe ich auch ein bisschen ähnlich und so. Ja. Das ist genau der Einwurf, genau die Kritik an den Bowie der 80er, weil ich ja den Bowie der 80er in gewissen Dingen noch besser finde als den Bowie der 70er. Aber das war genau die Kritik, die ich da hören wollte. Und die hat gesessen. Da habe ich gedacht, so ein Talking Head wäre vielleicht doch nicht schlecht gewesen.
Ja, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, wer das war. Es ist aber auch interessant, wenn es dann so gegen das Ende, so zum Ende kommt und er so ein bisschen über das Leben philosophiert, da hörst du ja ihn mit so einer komischen, mit so einem sehr komischen pseudo-amerikanischen Akzent. Weißt du, wer das ist?
Das Ach so, nee, muss ich nicht
das
gemerkt.
Das ist aus Mr. Rice's Secret. Da spielt er so einen Film, da hat er so eine Nebenrolle. Er ist natürlich auf dem Cover drauf, auf dem DVD-Cover. Da spielt er einen älteren Nachbarn eines Jungen, der dann irgendwann stirbt. Also er selbst stirbt, nicht der Junge. Und da sagt er diese Sachen, life is fantastic und sowas. Ne? Das sind Dialogsachen aus diesem Film. Auch die sind irgendwie eingearbeitet worden. Also das auch das ist, auch da hat er sich hingesetzt, Brad Morgan, hat gesagt, ich höre mir jetzt wirklich alles an und bringe das irgendwie in irgendeinen neuen, gemash-upten Kontext. Weil die Songs, die wir
auch
hören...
Das ist voll das Easter Egg eigentlich, ne? Also das weiß man, also ich wusste es nicht. Das ist ja eigentlich voll... Hidden Knowledge eigentlich.
Ja, das ist, aber ich habe mich auch gefragt, das hörst du ja schon beim Trailer und ich hab gedacht, Moment, das ist nicht Bowie. Das ist jemand, der so spricht wie Bowie, der versucht, ein Amerikaner, der Bowie versucht zu imitieren. Dabei ist es David Bowie selber, der einen Amerikaner imitiert in einer
sehr
Rolle.
Irre. Sehr irre. Aber wo wir gerade über Sprachexperimente reden, also fällt mir schwer, das zu beurteilen. Wir leben jetzt auch in einer anderen Zeit als 1980. Aber also ich wurde von seiner Elefantenmensch-Darstellung irgendwie unangenehm berührt. Ich kann es nicht begründen. Vielleicht, weil das auf mich so wirkte, weil es komisch wirkt, wenn ein gesunder Mensch versucht, einen Menschen mit Behinderung nachzusprechen. Das hat irgendwie gleich so was Rain Man-mäßiges. Und also heute würde man sagen cringy, das ist ein Begriff, für den wir beide eigentlich zu alt sind. Aber ich kann mir da irgendwie, also das irgendwie zu sehen, da dachte ich, gut, auf der einen Seite war das Das war ja, glaube ich, weit, nicht weit, aber ein paar Monate bevor der David Lynch-Film gekommen ist von Mel Brooks. Also da war er tatsächlich, die Broadway-Show war tatsächlich ein bisschen eher, die kam, glaube ich, nicht vor dem Film. Also er wusste irgendwie, was er da macht und er hatte einen guten Instinkt. Aber ich konnte mir das irgendwie nicht gut ansehen. Das hat mir irgendwie nicht gefallen.
Mel Brooks hat tatsächlich den Elefantenmensch produziert. Das ist
Ja.
eine absolut fantastische Information, die man auch so ein bisschen unter den Teppich kehrt. Ich glaube, das
Ja,
war
ist ein
relativ,
Förderer von David Lynch.
es war relativ zeitgleich
Also,
mit dem Film. Es gibt einen Brief oder ein Telegramm von John Hurt an David Bowie. Das konnte man auch bei der Ausstellung, bei David Bowie ist, konnte man das sehen. Also die waren sich schon darüber bewusst, was da jetzt gerade passiert. Und es ist ja auch ein Theaterstück eigentlich und ist ja als Film dann adaptiert worden. Ja, würde man heute so nicht machen, wie viele andere Sachen auch nicht. Aber für Bowie war es, glaube ich, er wollte ja unbedingt mal am Broadway was machen. Deswegen, er
ja.
wollte ja auch unbedingt ein Musical machen. Deswegen hat er ja noch Lazarus auf den letzten Drücker noch gemacht. Und
Genau, da so,
ne?
ja. Vielleicht können wir den Film auch nochmal besprechen im Kontext von anderen Musikdokus, mit denen wir den vergleichen können.
Ja.
Es gibt ja sowohl rein dokumentarische, wie zum Beispiel die vorhin schon erwähnte Doku über Amy Winehouse, die auch so diesem aneinandergeschnittenen Prinzip ist, aber halt auch so spielerische Sachen, beziehungsweise Halbspielfilme wie I'm Not There. Was sind denn so die Dokus, also, oder was ist sozusagen die Darstellung, sei es ist, die rein filmische Darstellung oder die dokumentarische, also die Spielfilmdarstellung oder die dokumentarische, die für dich eine gute Dokumentation ausmacht?
Das hängt immer mit dem darzustellenden Künstler oder der Künstlerin zusammen. Und bei I'm Not There ist es natürlich, die haben sich gefragt, wer kann denn Bob Dylan spielen? Und dann haben sie gesagt, ja, wir brauchen einfach mehrere Leute, weil der Mann ist auch so facettenreich, trotz seiner eher eingeschränkten Stimmen, seines eingeschränkten Stimmumfangs, jetzt bei
Und
allem
kein
Respekt.
Chamäleon, ne? Nee, kein
Und
Chamäleon.
kein Chamäleon, kein Chamäleon.
Ja.
Oh yeah. Und das hängt immer davon zusammen. Die haben ja auch jahrelang gesucht, wer könnte Freddie Mercury spielen. Da war ja erst Sacha Baron Cohen im Gespräch und so weiter. Dann hat man sich halt dafür entschieden. Das ist erstmal so die eine Sache. So bei Bowie ist es so. Ich weiß nicht. Stardust hat, glaube ich, keiner gesehen, den Film hier, wo es darum geht, dass Bowie
Boah,
hier in
das muss
Hamid.
bitter sein. Es tut mir so leid für die Filmemacher. Du widmest dich einem Musiker, den du total
Ja.
toll findest und kriegst keinerlei Erlaubnis, irgendwas zu verwenden. Alle sagen dir, lass es sein, kein Support. Und dann musst du es halt zu Ende drehen, ne?
Ich habe
Bitter, bitter.
diesen Film gesehen und ich kann genau das, was du sagst. Ich finde, man kann keinem Filmemacher vorwerfen, zu sagen, pass auf, ich mache jetzt einen möglichst schlechten Film über David Bowie. Ja. Das
Ja.
gibt's sehr selten in der Filmgeschichte. Ich glaube, das sehr selten. Ich glaube, wie heißt der hier? Der Fantastic Four-Film
Aichi.
von Eichinger, genau. Den er nur gemacht hat, damit er die Rechte behält.
Ja.
Und ich glaube, die haben einfach versucht, das Beste draus zu machen. Und auch Johnny Flynn hat sich Mühe gegeben als David Bowie, als junger David Bowie. Aber find mal wirklich einen, der David Bowie spielen kann.
Ich kenne
Das
einen, der
ist
ihn gut spielen konnte.
ja.
In der Serie, die jeder blöd fand. Und ich will mir jetzt nicht das Recht auf eine exklusive Meinung sichern und mich damit hervortun,
Du
aber
meinst Weine?
Genau. Ich
Ja.
fand Weine nicht so schlecht, wie alle gesagt. Ich fand die
Nein,
Lofe von Scorsese in Ordnung. Und
der ist da nicht mit.
ja, ich fand auch die auch, ich fand das Jim Morrison, Bob Marley hat man, glaube ich, auch gesehen, Lou Reed natürlich. Ich fand, das war alles gut gemacht. Ich fand die echt ein bisschen blöd, war halt dieser Twist, dass dieser eine Kumpel von ihm, also dieser Deutsche, dass er so eingebildet, also so ausgedacht ist
Ja.
und nur die Drogendämonen verfolgen, der Hauptfigur jetzt, ne? Aber ich fand Weidel echt in Ordnung. Das ist eine Serie, der hätte mal eine zweite Staffel geben können, ne? Man hat ihn ja vorgeworfen, das sind die gleichen Drehbuchautoren, die auch Wolf of Wall Street gemacht haben, dass es zu viele Dialoge von gleichzeitig parallel redenden Koksern gegeben hat, die an Konferenztischen sich Quatsch erzählen.
Aber ich glaube, so war das damals auch. Aber der Schauspieler, der da den Bowie spielt, es gibt diesen Soundcheck, wo sie Suffragette City spielen. Und dieser Schauspieler, der Bowie spielt, den habe mir fällt jetzt der Name nicht ein. Den habe ich gesehen in Damages. Der spielt den Freund von Rose Byrne. So, und den habe ich gesehen. Und ich habe gedacht, der müsste mal Bowie spielen. Und ich war nicht der Einzige, der das dachte.
Ja.
Das hat Scorsese wahrscheinlich auch gedacht.
Wahrscheinlich, ja,
Und Mick
aber
Jagger.
Ja, aber das ist doch irre. Also ich weiß auch gar nicht, ich glaube auch, wenn man sich, also es wäre wahrscheinlich interessanter, eine Episode aus Bowies Leben herauszupicken und dazu einen Spielfilm zu machen.
Genau.
Aber ich weiß gar nicht, ob ich Bock hätte, einen Ziggy Stardust-Film zu sehen. Ich glaube, Bowie, der nach Berlin kehrt, also der Übergang zwischen Los Angeles und Berlin, das hätte mich vielleicht noch mehr interessiert. Aber wo wir da gerade drüber sprechen, also wir werden ja reingeworfen mit dem Live on Mars Bowie, ne, also beziehungsweise dem Ziggy, den man da sieht, der ja ein bisschen später nach Live on Mars war. Aber es ist doch auch komisch, dass man diesen Balladesken, diesen Vaudeville oder halt diesen Klampfer Bowie der späten 60er, der David Bowie, dass man den gar nicht sieht, finde ich doch komisch.
Ja, das ist ja was, da wollte sich ja Stardust so ein bisschen drum kümmern. Also
Ach
diese
so.
Transformation von dem The Man Who Sold the World, Bowie, der ja schon wieder ein anderer war als dieser Balladentyp, der aber,
Ja.
das baut ja alles auf. Das ist ja das Tolle bei Bowie, diese Zwischenalben, ne? Und so ein Album wie Never Let Me Down ist, wenn du es dir nochmal genau anhörst. Das nächste, was kommen muss, ist Tin Machine. Danach kann gar kein anderes. Tin Machine wäre ohne dieses Never Let Me Down künstlerische Debakel, sage ich jetzt mal frech, gar nicht möglich gewesen, dieser Neuanfang. Und für Ziggy Stardust ist natürlich Hunky Dory total wichtig, weil, wie wir ja wissen, du auch, Ziggy Stardust ist ja eine Woche später aufgenommen worden als Hunky Dory. Die haben ja
Ja.
quasi durchgehend aufgenommen. So, und
Aber
Stardust
du,
hat.
ich, weil ich sonst vergesse. Entschuldige, ich muss es sagen, weil ich weiß, ich bin dafür bekannt in dem Podcast, dass ich unterbreche Welander auch immer. Jetzt muss Hennes Bender da auch durch. Ich habe
Sassan,
schon ganz.
ich bin dir so dankbar, weil in meinem Podcast bei Streter bin der Streber, ich heiße es immer, der Bender lässt keinen ausreden. Jetzt weiß ich endlich mal, wie sich das
Ja,
anfühlt.
also was ich nicht mache, ist mit dem Finger zu schnipsen. Das mache ich bei Wielander auch nicht, aber ich unterbreche oft. Das ist auch schon einigen Hörern aufgefallen. Ich entschuldige mich dafür auch. Aber wo du gerade von Ziggy Stardust sprichst, ne, ist dir aufgefallen, dass der Song gar nicht der wird nicht einmal eingespielt, ne, Ziggy Stardust. Das
Auch das.
finde ich so irre. Also das finde ich auch fast schon erfrischend, dass gesagt wird, es ist egal. Und dann gibt es
Ja.
halt, was sonst komme ich auch nicht dazu, das zu erwähnen. Ich schleudere das einfach, ich schmuggle das gerade noch hinterher. Mein Lieblingslied für mich ist ja Absolute Beginners. Und das wird
Ja.
eingespielt in einer Version, die ich noch nie gehört habe. Was ist das für eine? Du kennst sie bestimmt.
Das ist auch ein Remix. Das ist ein Remix. Der wird auf
Ach
der
so.
wird auf dem Soundtrack drauf sein. Das ist
Ach, ist ja
die,
einfach.
ich weiß nicht, also meine liebe Freundin Amy Zayed, die ja auch Musikjournalistin ist, die hat mit Brad Morgan gesprochen und mit dem Soundmischer, der auch für Bohemian Rhapsody zum Beispiel auch den Oscar bekommen hat. Und ich glaube, dass Visconti auch seine Finger im Spiel hatte. Visconti hat ja für die David Bowie Is-Ausstellung so einen großen Mash-up, 15-minütigen Medley gemacht. Und da kam auch Absolute Beginners vor. Absolute Beginners ist in D und David Bowie hat sehr viel in D auch gemacht, auch gerade viele Balladen oder langsamere Lieder, wenn wir bei Bowie von Balladen reden. Aber das ist auch dieser Kunstgriff in diesem Film, ne? Dass du einfach sagst, so, ich breche jetzt nicht nur die Bilder auf, sondern auch die Songs und bringe die Songs, einzelne Bits in verschiedene Kontexte, wirklich wie ein Mashup. Der Film, also Mashups kennen wir ja von Musik schon seit vielen Jahren und das ist jetzt auch als visuelles Ding, ein Mashup. Wenn du Ziggy Stardust als Film sehen willst, warum guckst du dir da nicht nochmal Velvet Goldmine an?
Ja,
Auch ein Film, der nicht autorisiert worden ist.
ja, stimmt,
Und
ja.
der nicht schlecht ist.
Aber der hat ja die Songs, ne?
Nein, der hat die Songs, er hat die
Hätten nicht.
Bowie-Songs nicht, er hat nur die Iggy-Songs. Ewan McGregor
Ah.
singt tatsächlich TVI. Das ist ein bisschen irritierend,
Ja.
ja, dass er als diese Iggy Pop-Figur wirklich Iggy Pop Sachen singt. Und für Bowie haben sie halt andere Sachen geschrieben. Also für die Bowie-Figur, die ja eindeutig David Bowie ist.
Wurde aber trotzdem abgefeiert.
Ist ein guter Film, ist ein guter
Ja,
Film.
ich kann mich nicht mehr so richtig an den erinnern, muss ich gestehen. Aber sag mal, Hennes, die Bilder, die man sieht von David Bowie, ne? Diese Gemälde und so, das sind alles welche von ihm selbst gezeichnet, ja?
Ja, die hat er
Das
selbst
würde
gemalt.
allerdings schon so ein bisschen die unbeliebte Chamäleon-Theorie unterstützen, denn so gut die auch aussehen, ich habe darin eigentlich nur fremde Maler erkannt. Das
Naja.
sah für mich alles nicht aus, als hätte er einen Stil gehabt, sonst hätte er alles sehr gut geblaupaust. So blöd, wie das jetzt klingt, oder wie so despektierlich das jetzt klingt. Das sah alles sehr gut aus, aber ich hätte bei keinem Bild sagen können, ja, das ist David Bowie. Bei Picasso
Na
geht das.
naja, aber er hat es mit seiner Musik ja auch eigentlich nicht anders gemacht, wenn du den Gedanken mal zu Ende führst. Ne? Was hat er dann noch so schön gesagt zu einem Musiker, der gesagt hat, tut mir leid, das habe ich von dir geklaut? Da hat David Bowie gesagt, you can't steal from a thief. Ne, das hat ja schon Verdi gesagt. Ne? Hier gute Künstler adaptieren und die richtig guten, die klauen halt. Ne? Und das
Aber
hat Bowie halt auch gemacht.
würdest du meiner These zustimmen, dass David Bowie nur dann besonders gut war, wenn er mindestens einen sehr guten Partner an seiner Seite
Ja.
hat?
Ja,
Das ist
definitiv.
auch, aber das ist auch irgendwie auch irre, weil von Genies würde man eigentlich immer denken, wie bei Brian Wilson oder Prince, die können das alles alleine. Aber Bowie war doch einer, dem man die Handschrift der kooperierenden Musiker doch sehr stark immer angehört hat, ne? Also sei
Ich
es jetzt
glaube,
mit
dass
Ronson oder Visconti.
das Prince, und ich weiß, dass du ein großer Prince-Fan bist, und deswegen will ich dir jetzt auch nicht zu nahe treten, aber ich glaube, dass gerade Brian Wilson, es ist gut, dass du das hast, Brian Wilson und Prince halt auch so ein bisschen misanthropisch drauf waren. Also doch sehr, sehr, sehr eigenbrötlerisch waren. Und
Ja, klar.
Bowie echt jemand war, der super gerne in Kontakt war mit Leuten. Wenn du ihn in Interviews siehst, auch später in Interviews mit dem dänischen Regisseur, der die Feier gedreht hat. Das Fest, genau. Da gibt es ein sehr, sehr langes Interview.
Ach so,
Und wenn Bowie,
Winterberg jetzt.
ja, genau,
Ah
ja.
ja.
Da gibt es ein sehr, sehr langes, sehr schönes Interview. Und Bowie hat sich gerne mit anderen Leuten auch auseinandergesetzt. Und natürlich hat er genau wie alle Leute alle Briten in den 60er Jahren Little Richard und Buddy Holly und alles Mögliche aufgesaugt. Und dann natürlich noch viel mehr aufgesaugt, wie diese mittlerweile ja schon sprichwörtliche Fliege in der Milch. Ne? Also sei es der Philly-Sound, sei es dann die Elektronik von Kraftwerk und von Neu in Berlin und
Wobei
dann
man muss sagen,
später.
der Fliegespruch, der war schon ganz gut. Also dafür, dass er high gewesen ist, war der sehr schlagfertig. Und als er
Ja.
danach ankam mit dem Wachsmuseum, warum gerade in der Wüste ein Wachsmuseum stehen muss, das fand ich auch sehr lustig.
Er war einfach ein sehr cleverer, kluger Typ, der auch sehr selbstreflektiert war. Was man in dem Film sieht, was jetzt damit gar nichts zu tun hat, aber was mich auch wirklich erschreckt hat, oder erschrocken, war, dass er unglaublich dünn war. Er war ja so unfassbar, das war ja ein Hemd, dieser Mann. Du hast es ja auch bei der Ausstellung gesehen, diese
Ja.
Anzüge. Da denkst du, wie hat denn da jemals jemand reingepasst? Und ich glaube, das ist dieser große Unterschied. Und da sehe ich auch deinen Kritikpunkt, dass man da natürlich auch seine Kollaborateure auch hätte noch mal zu Wort kommen lassen sollen. Coco Schwab hat sich ja bisher auch komplett in Schweigen gehüllt, also seine Assistentin, genau wie sein Sohn. Ich meine, das ist natürlich geht's dann natürlich auch sehr stark ins Private. Da muss man halt auch über Angie reden. Und das ist alles dann nicht ganz so einfach.
Die man zumindest so wie Iman mal kurz sieht. Aber also du weißt es wahrscheinlich besser als ich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass alles so geschmeidig abgelaufen ist,
Nee.
gerade wenn er von Phase zu Phase gesprungen ist, weil das ja auch jedes Mal bedeutet hat, um nochmal ganz kurz das mit Prince zu vergleichen. Prince hat auch versucht, von Phase zu Phase zu springen, aber zumindest versucht, die Band zu behalten, solange wie es ging nach seinen Bedingungen. Aber wenn du von Bowie dir überlegst, was das nach Diamond Dogs, wobei das war ja schon Übergang zum Philly, aber dass er halt irgendwann nach Berlin gegangen ist und Kraftwerk neu das Ganze gemacht hat und dass er mit Ronson und den anderen halt nicht gegangen ist, da können ja die Übergänge nur abrupt gewesen sein. Das muss man den Leuten auch erklärt haben. Ne? Also gerade bei Ronson weiß man, der ist noch ganz spät versucht, als Glamrocker noch aufzutreten. Das war dann eher eine tragische Figur. Reese Gabriels habe ich ja auch gehört, der war mit den Songwriting-Credits nicht so ganz, also spätestens bei Hours nicht mehr so ganz mit einverstanden, dass er auch größere Anteile beansprucht, was man ja auch leider an der Qualität der Platte ja auch merkt, weil er ist ja der Quietschmann an der Gitarre. Aktuell
Ja.
verhunzt er gerade The Cure, verhunzt er ja gerade als
Das
Live-Musiker
macht das
mit
schon ein
seinem,
bisschen länger.
ja, genau, er ist irgendwie seit 5, 6 Jahren ist er, glaube ich, bei The Cure also als Lead-Gitarrist und er schafft es tatsächlich, seine Quietsch-Sounds auch bei Robert Smith, also bei komplett fremden Liedern durchzuboxen, was schon echt eine Meisterleistung ist,
Ja.
sowas zu dürfen, also ne.
Ja, ich glaube, dass und die Bowie Tribute-Sachen, die ich gesehen habe, zwei oder dreimal, auch in London, bei der Premiere, also wo seine ganzen Ex-Musiker, nicht alle, aber sehr viele Ex-Musiker von ihm dann eine Band formen, also auch Gail and Dorsey. Weißt du, wenn Gail and Dorsey dann Young American singt mit einem Gospelchor oder sie singt Space Oddity, da geht ja schon das Herz auf. Ne? Das ist schon, sie war schon jemand, sie hat ihn wirklich komplimentiert auch auf der Bühne, auch von der Ausstrahlung, von Charisma und von der Stimme.
Under Pressure war auch gut.
Ich sag nur Under Pressure
Ja.
war, sag ich als Queen-Fan, hervorragend. Aber auch jemand wie Jerry Leonard oder auch wie Earl Slick, den er dann wiedergeholt hat. Das sind alles Sachen, ich glaube, der späte Bowie hat sich da sehr, sehr zurückbesonnen. Aber er hat dann auch gesagt, pass auf, ich will jetzt kurz vor Schluss noch was ganz anderes machen und hat sich diese Jazzband aus New York dann geholt und hat dann dieses unglaubliche Black Star Album
Ja,
gemacht. Also
da habe ich ja beim Rolling Stone Beach in so einem Festival, da habe ich für ein paar Lacher gesorgt, also auch für Unfreiwillige, weil
ja.
die meine Meinung nicht geteilt haben. Also die Schlussphase David Bowies, ne? Also für mich ist Black Star dasselbe wie The Next Day, nur mit mehr Bläsern. Und nicht ganz so gut. Also ich bin eher The Next
Ja.
Day Fraktionär, um das mal so ganz
Ja.
spießig auszudrücken, anstatt Blackstar. Ich
Ja.
mag Blackstar, aber der Mythos, der verborgen ist in den Songs, in den Sternen oder in dem Booklet, der
Ja.
hat sich mir bisher noch nicht so ganz erschlossen.
Ja, aber es ist das Album, das er machen musste und das er noch machen konnte, genau wie Brad Morgan diesen Film jetzt so gemacht hat, wie er sich das vorstellt. Ja, es ist ein Geschenk, ja, es ist ein Angebot. Guckt euch das jetzt an, das ist jetzt meins. Die Rezeption von Black Star ist ja, du kannst Black Star ja nur vor dem Tod oder nach dem Tod hören. Ich hab's, also wenn du Glück hast, hast du beides gehabt. Es ist ein
Ja.
komplett anderes Album. Je nachdem, in welchem Zustand du bist, ist ein Film wie Blue Velvet ein toller Film oder er macht dich für den Rest deines Lebens fertig. Ja,
Ja.
es ist halt so. Es sind halt Kunstwerke, die wir uns angucken dürfen und wenn wir das Leben und das Kunstwerk eines anderen Künstlers nehmen. Und ich sage jetzt mal, Brad Morgan ist durchaus ein Künstler als Regisseur auch. Und dann fungierst du als eine Art, ja, als eine Art Wessel, als eine Art Filter, als eine Art Botschafter, als ein Überbringer, ja, als so eine Art Herold. Und ich glaube, das, was er gemacht hat, ist wirklich richtig, weil er zeigt uns die Sachen und die Sachen, wie gesagt, ich kann es nochmal sagen, setzen sich bei uns selber zusammen, was wir damit machen am Ende. Es gibt keine Antworten. Die Antworten suchen wir uns selber aus
Ja,
darauf.
für ihn
Ob
als
uns der.
Filmemacher, ja, zumal er für ihn als Filmemacher das Material auch insofern dankbar war, als dass, wenn du
Ja.
es mit Montage of Heck vergleichst, da sind ja diese eingebauten Comic-Sequenzen mit Cobain
Ja,
als
ja, ja.
Teenager und um da noch biografische Querverweise in die Vergangenheit mit noch zu evozieren, das war hier gar nicht nötig, ne? Also hier hat er eigentlich
Ja.
nur mit Schwarz-Weiß-Bildern aus seiner Kindheit gearbeitet, die auch sehr, sehr
Ja.
geschmackvoll ausgesucht sind, wie ich finde. Also es sind tolle,
Ja.
tolle Kindheitsbilder Bowies dabei. Da musste er gar nicht diesen Comic-Strip inszenieren, weil Bowie selber schon bunt genug war, um sozusagen dieses Bedürfnis des Regisseurs zu erfüllen, ne?
Ja, und er hat auch, das habe ich jetzt auch in dem Interview mit, was wie gesagt, die Amy Syed mit ihm geführt hat, gehört, er hat wirklich zum Beispiel auch das Ziggy Stardust-Konzert, was ja von Pennebaker gedreht worden ist,
Ja.
das haben die so nachbearbeitet, dass er hat gesagt, das war fast die meiste Arbeit, diese Sequenz, weil das musste alles aufgehellt werden, weil das sehr, sehr dunkel war. Und das ist auch alles nachkoloriert. Das ist alles quasi digital nochmal, farblich nochmal so koloriert, dass man sich das heute auch ansehen kann, weil du musst das ja auch trotzdem die verschiedenen Aufnahmen verschiedene Qualitäten haben.
Ja.
In zumindest eine stringente Sache haben.
Das
Ich
sieht
möchte aber noch mal,
sensationell aus. Ja.
es sieht sensationell aus. Das muss man, er klingt toll
Ja.
und er sieht sensationell aus. Ich möchte aber noch mal einen Film mal kurz reinwerfen von wegen Biografie und weil du sagtest, so diese Berlin-Phase hätte dich am meisten interessiert. Ein Film, der jetzt mit Musik nichts zu tun hat oder nur indirekt, den ich als Biografie absolut hervorragend finde, ist 3 Tage in Quiberon über Romy Schneider. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Nein, habe ich nicht
Das
gesehen, leider.
ist ein Schwarz-Weiß-Film. Charlie Hübner spielt auch mit. Marie Hörbiger spielt den, nicht Marie, doch, doch, glaube ich, Marie Hörbiger spielt die Romy Schneider. Und googelt das nach. Ich rede gerade Unsinn. Aber dieser Film
Kein
sind wirklich
Problem.
nur diese 3 Tage, wo der Sternreporter nach Quiberon in diese Entzugsklinik oder in diese Reha-Klinik kommt und mit Romy Schneider redet. So, und darum geht es eigentlich, um diese 3 Tage Interview. Und dieses Zeitfenster ist so in sich geschlossen. Das ist so, es ist nicht mehr, du siehst keine Sissi, du siehst keinen hier Alain Delon oder was, whatever. Ja, du siehst nur diese 3 Tage. Und das ist so schön einfach zu sehen, weil es ist wie ein Blick in dieses Leben, der sich dann aber auch wieder schließt. Also er hat nicht den Anspruch zu sagen, ich will jetzt ein ganzheitliches, komplett umfassendes Bild von Romy
Cradle to
Schneider haben.
Grave quasi, ne?
Ganz
Aber
richtig,
ja,
ja.
aber das ist eine Sache, diese Entwicklung, ne, die war früher obligatorisch, dass du normalerweise Geburt bis Tod zeigst, ne?
Ja,
Ich glaube,
ja,
einer
ja.
der ersten Filme, der das nicht gemacht hat, vielleicht war es nicht der erste, aber auch einer der ersten, der war mit Sicherheit, der, naja, ich weiß nicht, wann der war, das war von Tim Burton, nämlich Ed Wood,
Ja.
1994. Der Film endete zu einem Zeitpunkt, als Ed Woods auf dem absteigenden, also er hat ja nie, er war nicht hoch, war immer Low-Hanging Fruits, aber er war halt irgendwie, er ist noch weiter abgestiegen. Aber man hat dann seine spätere, in Anführungszeichen, Karriere als Porno-Regisseur dann gar nicht mehr gezeigt. Ne? Man
Ja,
hat
ja, ja.
zum Beispiel auch einen sehr selektiven Blick gewählt. Ne?
Das wird dann
Spielberg
alles so
mit
in
Lincoln
Abs
und so. Ne?
genau, das
Also,
wird dann alles so im
ja.
Abspann, wird das dann so gezeigt, so wie bei Bohemian Rhapsody. Dann ist das und das passiert. Wir wissen alle, dass Freddie Mercury an AIDS gestorben ist und dass es ihm am Ende
Wieso bin ich
wirklich
denn
nicht
der
gut.
Einzige, der diesen Film nicht schlecht fand? Also, das Einzige,
Nein,
was ich am.
ich fand den nicht schlecht. Ich fand nur einfach als Queen-Fan habe ich da gesessen und gesagt, ihr könnt nicht Fat Bottom Girls jetzt spielen. Das ist von 78 und
Ja,
nicht von
genau.
74.
Das war
So.
der Fehler. Aber weißt du, was der grundlegende, ich will nicht sagen Fehler ist, aber eine Angst, die die gehabt haben und die sich als unnötig erwiesen hat, war folgende. Dieser Film, Bohemian Rhapsody, wenn die gewusst hätten, dass die 4 Oscars kriegen, unter anderem für den besten Hauptdarsteller, dann hätten die da einen 180-Minuten-Film rausgemacht. Aber die wussten nicht, wie sie ihn vermarkten sollten. Irgendwie so Bryan Singer,
Ja,
den mussten sie dann ja feuern,
ja,
ne?
ja, ja.
Und dann haben die gesagt, okay, wir können nur 130 machen und so, weil das ist ja irgendwie ein Musikfilm. Und Musikfilme sind nicht so lang wie Dramen. Aber wenn die gewusst hätten, dass er als Drama anerkannt wird, also gerade auch in Amerika Academy, und dass er so viel Kohle einnimmt, dann hätten die
Ja.
den als Biopic, also das ist dann Biopic, aber dann hätten die den als Drama-Biopic gemacht und den länger dargestellt. Dann
Naja,
wären andere Dinge, glaube ich, ausladender und nicht so unangenehm verdichtet gewesen.
Bohemian Rhapsody ist ein Kompromiss. Da war Rocketman schon ein bisschen kompromissloser. Natürlich dann auch der Regisseur, der auch Bohemian Rhapsody dann zu Ende gedreht hat,
Ja.
passenderweise. Ja. Und der ist, also es ist immer, sowas ist immer ein Kompromiss. Wie stellt man dann Homosexualität dar? Das war bei Rocketman dann viel besser. Die Lösung und die Idee zu sagen, wir machen da ein Musical jetzt draus, ja, und machen dann so ein Zeitraffer hier mit Hunky Cat, ja, ist absolut natürlich fantastisch. Sowas siehst du dann auch, wenn du das wirklich am Broadway oder im West End sehen würdest, würdest du es auch so sehen. Und insofern sind solche Filme, die diesen Anspruch haben, auch immer ein Kompromiss. Und deswegen ist Moon Age Daydream auch so kompromisslos, weil er keinen Anspruch daran hat.
Ich glaube halt, dass das Rocketman deshalb nicht so gut angekommen ist wie Bohemian Rhapsody aus einem naheliegenden Grund, nämlich, dass es hier nicht um einen Toten geht, ne, sondern um einen lebenden Elton John. Und Elton John ist einfach auch kein sympathischer Typ.
Nee, aber das kommt
Ne?
das kommt in Rocketman aber auch gut rüber, finde ich.
Ja,
Und ich fand
aber.
als Queen-Fan fand ich Rocketman, als Queen-Fan und als Filmfan fand ich Rocketman besser als Bohemian Rhapsody.
Ja. Ah ja,
Ja,
ich
ja.
überlege bei Bowie die ganze Zeit schon, welche Duette der wohl liegen gelassen hat, die sich ergeben hätten. Also was da wohl noch drin gewesen wäre. Ne? Also Lou Reed und Velvet Underground, das war sich sowieso immer schon so nah, haben sich immer gecovert in den 70ern schon. Da dachten sie vielleicht irgendwie so, obwohl, die haben ja die Frog-Dings hier gemacht, wie ein Mensch.
Pop Rock,
Ja, mit
Pop
das rede ich
Rock.
denn? Die haben ja, du Mann, peinlich. Ja,
Das
die haben
war
doch zusammen
ja schon.
gesungen. Ja,
Naja, und
doch,
sie haben an
ja.
seinem Geburtstag, guck mal, überleg mal, sie
Ah.
haben Queen Bitch und sie haben Waiting for the Man und sie haben fucking Dirty Boulevard gesungen.
Ja, der ist
Einer der,
gekommen,
gro
genau.
einer der großartigsten Songs, den Lou Reed, ich meine, 89 kam New York raus von Lou Reed und
Ja.
Tin Machine. Und ich dachte so, das ist so, die beiden alten Männer wollen es nochmal wissen. Und dann kommen die da an diesem 50. Geburtstag dann nochmal zusammen. Und es war eigentlich der einzige Wegbegleiter von Bowie, der an diesem Abend aufgetreten ist mit ihm. Ansonsten war ja alles nur junges Gemüse.
Also bei Iggy war das mit Sicherheit ein Terminproblem und bei Mick Jagger auch. Aber, und ich glaube, wir haben da auch schon drüber,
Glaube
ja.
ich, nein. Bowie, du kennst die Aufnahme von Bowie und Mick Jagger, wo sie live Dancing in the Street singen, bei Prince's Trust.
Das soll so schlimm gewesen sein,
Das
oder?
kannst du dir auf YouTube angucken. Das funktioniert überhaupt nicht,
Ja,
weil
aber die
Jagger.
hätten doch auch nicht Dancing in the Streets gesungen, wenn er gekommen wäre. Garantiert nicht. Das glaube ich nicht.
Nein, aber ich glaube, er hat das dann gemacht. Es ist ja genau wie bei Under Pressure. Die haben dann auch gesagt, ja, wir hätten ja noch was machen können. Nein, nur dieser Song einmal im Leben arbeiten die zusammen und dann kommt so ein Song bei raus. Und Dancing in the Streets wird immer gesagt, ja, das ist ein ganz furchtbarer Song. Der Song war so wichtig für diesen Moment, für diesen Tag, für Live Aid. Ja, und der hat unheimlich viel Geld
Ja.
reingebracht durch die Plattenfirma. Das muss man wirklich auch im Kontext sehen. Da muss man auch mal sagen, künstlerisch vielleicht, ja, also Kevin Armstrong, mit dem ich prahle jetzt immer so ein bisschen, mit dem ich mich ja auch unterhalten habe, der ja bei der Live-Aid-Band auch dabei war und der auch Absolute Beginners gemacht hat, das fiel ja alles in diese Woche, hat ja auch bei Dancing in the Streets mitgespielt und hat gesagt, wir haben das in 3 Stunden, haben wir das runtergerockt, das Ding, weil das raus musste.
Das
Ne?
hat er, glaube ich, beim Absolute Beginner Soundtrack ja auch gemacht. Ne? Das ging ja auch relativ schnell. Also er war auch
Ja.
Mitte der 80er in dieser Phase ja auch jemand, der morgens reingegangen ist und abends raus. Und dann war das Ding im Kasten. Ne?
Ja.
Aber
Und
sag
dafür
mal,
hat er gute Sachen gemacht.
ja genau. Was wollte ich nochmal sagen? Mensch, 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 Mensch. Ich war noch kurz hängen geblieben bei dem Birthday Bash. Ach so, sag mal, aber wie kann das denn sein, dass Bowie, der mehr oder weniger ein Drum and Bass Album gemacht hat und halt da wie Kanarienvogel rumlief, wie der denn da dann trotzdem halt überwiegende Rockmusiker einlädt, um das Material dann darzustellen? Also hat er sich da schon entfernt gehabt von Jungle oder was glaubst du, woran das gelegen haben könnte?
Nein, die Earthling war ja gerade raus. Die Earthling war
Ja,
ja
aber wieso
unmittelbar
hat er da
vor.
nicht Goldie eingeladen?
Weil auch
Wieso Sonic
Bowie
Youth?
jemand war, der konterkarikieren konnte. Der hat halt was gesucht, was halt anders war. Er hat gesagt, er hat ja fast das ganze Album gespielt, fast das ganze
Ja.
Earthling-Album, mit ganz vielen halt diesen Einspielern, diesen verdammten, diesen Breakbeats und diesen, er hatte ja eine relativ kleine Band nur gehabt. Und wenn du dir die Bootlegs oder auch die offiziellen Aufnahmen anhörst von der Earthling-Tour, da kommt ja sehr viel von Band oder vom Computer als Backing-Track. Und ich glaube, er wollte bei diesem Konzert einfach auch zeigen, dass er auch trotzdem rocken kann. Und dann kam dann halt sowas wie Scary Monsters zusammen mit Frank Black und Space Boy mit den Foo Fighters. Er hat Space Boy sowohl mit den Foo Fighters als auch mit Pet Shop Boys aufgenommen.
Ja, und man darf nicht vergessen, der Über-Hunky-Dory-Fan Robert Smith durfte da mit ihm Quicksand aufführen.
Er
Das
hat
war
mit Quicksand.
bestimmt nicht Bowies Idee. Das hat sich bestimmt Robert Smith gewünscht und hat Bowie gesagt, okay, können wir machen.
Ja, aber er hat mit Quicksand ja die Tour begonnen. Er kam ja raus. Die Earthling-Tour begann, indem Bowie mit
Ach
seiner
so,
Zwölfseitigen
ja, da hast du mir wieder
rauskam
einen
und
Traum zerstört. Ich war mir
es
so
tut mir
sicher, dass
leid,
es ein Robert
es tut mir
Smith-Wunsch
leid,
gewesen ist,
Sasan.
weil der Hunky-Dory so liebt. Ja, herrlich.
Er singt mit Robert Smith, singt da The Last Thing You Should Do.
Was auch ein
Dieses
gutes, was auch ein, das passt auch gut,
geile
finde ich.
Nummer und
Ja.
großartig, aber du denkst, dass auf dem Papier hätte das nicht funktioniert, aber es funktioniert wunderbar. Da sind großartige Sachen dabei. Und dann, weißt du, dann kommt Billy Corgan und dann sagt er, wrote a song about him. Weißt du so? Und dann spielen sie All the Young Dudes, Billy Rock Suicide. Ja, auf der einen Seite war er sich seiner Rolle des Elder Statesman natürlich bewusst. Billy Corgan selber hat ja auch gesagt, Bowie war in den 90er Jahren ziemlich abgemeldet, auch bei der Plattenfirma und so. Der ist da nicht besonders gut behandelt worden und hatte dann auch nicht mehr diesen Stellenwert. Wenn wir jetzt rückblickend natürlich denken, ja, Bowie war immer der Größte. Na, in den 90ern war er so ziemlich auf dem absteigenden Ast, was so auch so das Ansehen irgendwie anging. Und deswegen hat er natürlich die Nähe gesucht zu so Leuten wie Sonic Youth oder zu den Pixies und diesen ganzen Leuten, die da mit aufgetreten sind.
Ja, also
Foo
die
Fighters.
Renaissance bei den Kritikern setzte ja schon bei Outside so ein bisschen mit ein. Ich glaube, das war auch ein bisschen so gezwungen, weil es kam wieder
Ja.
die Konzeptidee, die Bezifferung mit 1, Brian Eno war wieder mit dabei.
Eno,
Aber man kann
ja.
natürlich sagen, zwischen 84, also mit Tonight, bis mindestens 94, bis kurz vor First Outside, war er tatsächlich mindestens für einen Zeitraum von 10 Jahren jemand, der in Hamburg in den Docks aufgetreten ist. Ne? Oder ich meine, er ist dann später noch dann irgendwie Ende der 90er, ja, das hat Arne mir auch erzählt, ist der irgendwie in Norddeutschland auf so einem Feld aufgetreten? Wir hatten auch mal kurz drüber gesprochen, ne? Also der hat teilweise, also gerade auch die Earthling-Tour oder die Outset-Tour,
Ja, naja.
ne? Also da war er kein richtiger Headliner mehr, ne?
Nee, selbst ich habe ihn irgendwie da auch aus den Augen verloren, was ich natürlich bereue, weil ich ihn dann ja auch nicht mehr gesehen habe. Das letzte Mal habe ich ihn gesehen bei der Outside-Tour in Dortmund. Und es gab dieses Rage Against, es war ja diese Outside-Tour mit Morrissey, das ist ja noch eine andere Sache. Morrissey ist ja dann abgehauen. Das hat ja dann mit Nine Inch Nails dann funktioniert in Amerika, dass sie sich quasi, dass es einen Übergang gibt zwischen Vorgruppe und ihm als Headliner.
Ja.
Aber bei dieser Tour in Deutschland weiß ich noch ganz genau, da spielt ein Rage Against the Machine. Ja, und da spielt ein Prodigy. Und Bowie hat wahrscheinlich gedacht, ich kann nicht gegen Prodigy antreten. Ja, aber Prodigy machen hier gerade alles kaputt. Das sind gerade, ist eine der angesagtesten Acts überhaupt. Da spiele ich mal vor Prodigy. What the fuck? What the fuck? Ist
Ja, das
unglaublich.
muss man sich aber auch mal trauen und auch die Größe
Ja,
haben zu sagen, das
ja.
ist das, dass man gar nicht unbedingt als Support wahrgenommen wird, sondern einfach als
Ja.
anderer Künstler, der das Programm ergänzt, ne?
Ja, und
Also
er hatte diese Größe der Selbstreflexion. Einfach. Das hat ihn, glaube ich, wirklich auch sehr, sehr, sehr ausgemacht. Und das hat ihn auch durch diese Zeit der kommerziellen Irrungen und Wirrungen auch getragen. Auch wenn mal sowas wie Hours zum Beispiel nicht so besonders funktioniert hat oder die Reality auch jetzt nicht seine beste Platte ist. Die Tour dazu war super. Ja, das war eine ganz tolle Tour. Ich meine, gut, sie hat ihm natürlich dann halt auch den Rest gegeben gesundheitlich, aber trotzdem
Ja,
musikalisch war das super.
ich musste, als ich in dem Brad Morgan Film dieses Footage von der Earthling Tour gesehen habe, also klar, sein Mantel sieht toll aus, aber der Rest, also die Band und er selber und die Art, wie das aufgenommen wurde, das sah aus wie Woodstock 3 auf Netflix, weißt du, die Doku da, wo am Ende alles in
Ja,
Flammen aufgeht und die ganzen Bühne
ja.
auseinander, also richtig, der hätte damit echt in Woodstock 3 auftreten können, ne?
Es war diese
So wie
Zeit.
das aussah, ja.
Es war diese Zeit, und er hat ja auch diese kurzen roten Haare gehabt, ne? Und
Ja.
das war ja auch so ein bisschen so Reminiszenz, auch so ein bisschen an Ziggy vielleicht sogar. Deswegen hat er ja auch Moonage Stadium gespielt als letztes Lied. Und deswegen heißt der Film vielleicht auch so, weil auch das müssen wir sagen, der Titel des Films passt super. Es ist wirklich wie so ein Tagtraum, bei dem der Mond scheint, irgendwie, während man diesen Film sieht. Es ist eigentlich mehr so ein Trip. Es ist wirklich wie so eine Meditation.
Ja, der
Man
Titel
muss
ist
nicht
irre.
Nichts einwerfen, um diesen Film einfach als so eine Art Schwebezustand zu konsumieren und zu rezeptieren.
Ich hatte auch die ganze Zeit irgendwie überlegt, ob man einen anderen Songtitel noch hätte nehmen können, aber alles andere hätte irgendwie nicht so gut gepasst. Also Scary Monsters, jetzt nachdem ich den Film
Nee.
gesehen habe, vielleicht schon. Aber gut, was natürlich damit zu tun hat, ob ich den Film selber halt wahrgenommen habe. Aber Heroes hätte zum Beispiel auch nicht gepasst. Wobei
Nein.
das, wobei ich finde das irre an dem Song Heroes, um das nochmal zu sagen, ne? Das war überhaupt kein Hit damals. Das war irgendwie im UK auf 30 oder so. Also,
Nein,
aber.
wir sehen Bowie ja aus unserer
Ja, weiß ich
unserem
ja, weiß
Punkt.
ja. Nein, ich meine einfach nur das Selbstbewusstsein, mit dem er diesen Song immer weiterentwickelt und weitergetragen hat. Jede Band hat den Song ja anders gespielt dann auch, ne? Oder hat den anders dramatisiert dann, ne? Also bei der letzten Tour, dass dann irgendwie diese Kometengitarre erst später einsetzt und so.
Ja,
Also
ja, ja,
er hat
ja.
genau, oder mit Thomas Dolby, der es auf dem Keyboard macht bei Live Aid. Er
Ja,
hat
sehr schön, ja.
also genau gewusst, welche Klasse dieses Lied hat, auch wenn das kein Charterfolg gewesen ist. Und da möchte ich doch nochmal auf den von mir verehrten Phil Collins hinweisen, dessen
Ja.
Hit In the Air Tonight, alle denken, ja, das war sein erster Mega-Hit und das war Nummer 1 in Amerika, aber das stimmt gar nicht. Der war, glaube ich, in den USA noch nicht mal Top 10 deshalb. Also
Okay.
es gibt so manche Signaturstücke, wie man sie ja nennt, wie im Heroes für Bowie oder In the Air Tonight
Ja.
für Phil Collins, die überhaupt nicht in ihrer Zeit so hoch ankamen oder so hoch angerechnet wurden, wie man eigentlich heute denken würde. Ne? Heroes ist die Hymne, das ist eigentlich sein wichtigstes Lied, aber es war damals kein Hit.
Na, Heroes ist natürlich halt auch durch Live Aid noch mal einen Schwung bekommen und auch durch das 9-11-Konzert. Und es hat immer mehr an Bedeutung bekommen. Es ist natürlich auch das meist gecoverte Bowie-Lied. Auch weil es relativ einfach zu spielen ist. Bowie hat ja selber gesagt, im Prinzip ist es Sweet Jane, ne? Die Akkordfolge. Er wollte eigentlich so ein Velvet Underground-Song machen oder Waiting for the Man vielleicht sogar. Das hat ja Velvet Underground auch ausgemacht. Das war ja alles relativ simpel. Aber deswegen haben ja so viele diesen Song halt auch gecovert. Sei es jetzt Depeche Mode in einer Version, auch nicht wirklich jemand braucht. U2 haben es gemacht, Motorhead haben es gemacht, Lemmy, ich finde die Version sogar gut. Und ganz ehrlich, auch wenn mich jetzt alle Bowie-Fans, die das hören, vielleicht jetzt hassen, die Version von David Hasselhoff ist nicht die schlechteste.
Ah, die
Die
kenne ich gar nicht.
ist nicht die schlechteste. Und vor allen Dingen ist der
Singt er die
Kontext.
komplett auf Deutsch?
Er singt es zwischendurch auf Deutsch, glaube ich, auch. Und das
Ja.
ist natürlich klar, weil David Hasselhoff hat ja die Mauer eingerissen mit
Ja.
Looking for Freedom. Und auch da ist wieder so diese Selbstreflexion. Und das kann man natürlich als Blasphemie ihm ankreiden, aber es ergibt irgendwo einen Sinn im großen Ganzen dieses komischen Universums.
Von Heroes zu Zeros ist es bei diesem Film für mich auch nicht geworden. Also ich habe ihn wahrscheinlich ein bisschen schlechter geredet, als ich fand. Ich glaube, du hast mich auch ein bisschen für den Film tatsächlich noch begeistern können. Vielleicht gucke ich mir noch mal an.
Ich habe vielleicht, das Problem ist, ich habe ihn gesehen und ich habe dich direkt angerufen und ich habe ihn wahrscheinlich zu sehr gelobt. Und deswegen bist du mit so hohen Erwartungen reingegangen. Das war
Ja,
vielleicht
ich
auch ein
wollte es
bisschen
dir
mein
zeigen.
Fehler. Das war auch
Nee.
ein bisschen mein Fehler. Ach, du bist ja dann doch auch immer noch so dieser Journalist, der dann immer auch noch, ja. Das ist natürlich auch schwierig, ne? Du bist auf der einen Seite Fan, auf der anderen Seite hat man auch selber so einen gewissen Anspruch und es ist nicht leicht. Und Bowie macht es uns auch nicht leicht. Und Brett Morgan macht es uns auch nicht leicht. Und das sollten wir feiern. Dass uns diese Leute uns immer und dass Bowie uns auch immer noch beschäftigt und auch immer noch beschäftigen wird. Und ich glaube, dieser Film wird Türen aufmachen für Leute, die den Film dann sehen. Ich weiß nicht, wann dieser Podcast rauskommt. Da wird der Film wahrscheinlich schon längst wieder aus dem Kino raus
Auf gar keinen
sein.
Fall. Also ihr werdet den, wenn ihr den hört und wenn du den dann hörst, fertig produziert, dann kommt er auch ins Kino, der kommt diesen Donnerstag. Also wir
Gut,
werden den
gut.
vor dem
Ja, ja.
15. September hoffentlich online gestellt haben.
Das müssen wir wirklich, das müssen wir wirklich, aber wirklich nochmal ganz explizit sagen. Denkt nicht lange drüber nach, ob ihr diesen Film sehen wollt oder nicht, denn seht diesen Film bitte im Kino. So toll ihr eine Anlage zu Hause stehen habt wahrscheinlich und Beamer und Riesen und Blu-ray, whatever da noch alles kommt in der Zweitverwertung, aber dieser Film ist wirklich fürs Kino gemacht. Allein diese Sounderfahrung, dieser Film könnte auch komplett ohne Bilder funktionieren.
Stimmt, also gerade auch die Planetenszenen fand ich gut, ehrlich gesagt. Ich
Ja,
bin großer
ja.
Fan der Live-Aufnahmen. Ich sehe auch immer gerne Konzertfilme, gerade wenn der Live-Song gut ist. Aber ich fand diese kosmischen Darlegungen halt mit seinen Theorien, Zeit hatte schon immer gegeben. Also das fand ich sehr beeindruckend. Also da kommen wir auf jeden Fall überein. So oder so, danke ich dir sehr, Hennes, dass du Gast in dieser Sendung gewesen bist.
Gerne.
Und hoffentlich auch gerne wieder. Wir finden bestimmt noch weitere Bands. Also spätestens wenn Bohemian Rhapsody 2 gibt, sollten wir auf jeden Fall nochmal miteinander sprechen.
Oh
Also,
Gott, ja. Ja,
dann
es ist die überlegen, ja. Aber Queen ist auch eine solche Gelddruckmaschine mittlerweile und da wird auch nicht immer so sehr we viel Wert auf Qualität gelegt. Das ist immer so das Schwierige, je älter du wirst und dann sterben deine Helden, irgendwas immer wieder bei Heroes, ne? Dann sterben deine, was bleibt da noch? Gibt es da noch Aufnahmen? Gibt es da noch irgendwelche Raritäten, die noch rauskommen? Und ich glaube, Bowie wird uns noch sehr, 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 sehr lange viel, viel Freude machen.
das hoffe ich auch. Ich danke dir sehr, dass du da warst und
Sehr gerne.
dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Alles klar. Ciao.
Tschüss.